ARD.
Mit Stromkosten ist das so eine Sache. Man weiß eigentlich erst, was man verbraucht hat und wie viel das kostet, wenn die Rechnung kommt. Ja, und das passiert genau einmal im Jahr. Da ist Ursache, Wirkung irgendwie recht abstrakt. Und ja, vielleicht waren auch deswegen die Ängste vor horrenden Rechnungen so groß, als die Strompreise als Folge des Kriegs gegen die Ukraine explodiert sind. Ich weiß nicht, wie das bei euch ausgegangen ist. Ich habe nochmal Glück gehabt, meine letzte Abrechnung war keine Katastrophe. Aber mittlerweile ist ja zum Glück ohnehin wieder Druck vom Kessel und die Strompreise haben sich wieder eingekriegt. Neukunden müssen im Schnitt sogar weniger als 30 Cent für die Kilowattstunde bezahlen. Für wen das allerdings mal gar nicht gilt, das sind E-Auto-Besitzer. Zumindest wenn die Strom an öffentlichen Ladesäulen tanken, denn da werden teilweise richtig happige Preise aufgerufen. Wieso das so ist, was man machen kann und ob es sich allein deshalb vielleicht gar nicht lohnt, auf den Stromer umzusteigen, das habe ich meinen Kollegen Markus Plettendorf gefragt. Und ihr erfahrt es in rund 10 Minuten. Herzlich willkommen zu 10 Minuten Wirtschaft, eurem täglichen Update werbefrei in der ARD Audiothek oder wo ihr uns sonst noch hören wollt. Seit heute geht das übrigens auch bei YouTube in unserem NDR Infokanal. Ich bin Astrid Kühn und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hallo Markus.
Hallo Astrid.
Also, wenn ich jetzt mit meinem hypothetischen Elektroauto durch die Gegend surre und Strom tanken muss an öffentlichen Ladesäulen, passiert ja mal, wenn man unterwegs ist. Was kostet das im Moment so im Schnitt?
Tja, was es an der einzelnen Ladesäule kostet, ist gar nicht so einfach zu beantworten.
Nee, ich meine, bei Tankstellen steht es ja immer dran, so kennen wir es.
Es gibt einfach einen Wust an Tarifen, anders kann man es gar nicht bezeichnen. Mhm. Und da wird unterschieden zwischen öffentlichen Ladesäulen, die kommen ja häufig von Energieversorgern aus der Region oder auch von den Autoherstellern, oder lade ich an der eigenen Wallbox. Der Preis, der kann abhängig davon sein, welchen Anbieter habe ich und habe ich mit dem vielleicht einen Rahmenvertrag, wo ich auch monatlich schon ihm Geld gebe. Aber du hast nach Durchschnittswerten gefragt, die gibt's an der normalen Ladesäule. Da zahlten Kunden Anfang dieses Jahres rund 55 Cent pro Kilowattstunde. Gehst du an eine Schnellladesäule, es ist teurer, sind es etwa 66 Cent die Kilowattstunde. Aber auch da, wie vorhin gesagt, von Anbieter zu Anbieter mit großen Schwankungen.
Oh, das ist aber doch auch deutlich teurer als der Strom, den ich zu Hause aus der Steckdose ziehe. Da sind die Durchschnittspreise ja inzwischen wieder deutlich niedriger. Das heißt, als E-Autofahrerin tue ich besonders gut daran, mich zu informieren, wo ich meinen Strom beziehe.
Ja, aber du hast es vorhin schon gesagt, für E-Autofahrer ist das oft gar nicht so trivial, sich zu informieren, denn es ist eben nicht wie an der Tankstelle, dass an der Ladesäule irgendwo ein großes Schild draußen hängt, wo dran steht, was es denn jetzt kostet, wenn ich tanke. Manchmal erfahre ich das, wenn ich sozusagen den Rüssel reingesteckt habe, sprich das Auto angeschlossen habe, dann zeigt mir das Display an, wie viel die Kilowattstunde kostet.
Ja, prima.
30 Cent, was du zu Hause mit dem Haushaltsstrom machen kannst, die wirst du wahrscheinlich an der öffentlichen Ladestation nirgendwo kriegen. 40 Cent, die sind da schnell mal weg, öffentliche Schnelllader. Wenn ich die benutze, da können es auch mal 80 Cent oder auch mehr werden. Also das ist, wie gesagt, nicht ganz so trivial. Man kann es über eine App rausfinden, beziehungsweise über die App des jeweiligen Betreibers. Aber ist natürlich ein mühsames Unterfangen.
Okay, aber womit begründen die Anbieter denn ihre hohen Preise? Ich meine, oft sind das ja ohnehin Stromlieferanten und die beziehen ihren Strom derzeit ja relativ günstig an den Börsen.
Ja, die Begründung ist natürlich, liegt ja auch nahe, dass diese Betreiber dieser Ladesäulen, die ja erstmal bauen mussten, kaufen mussten, aufstellen mussten, dass sie den Betrieb unterhalten müssen, dass die Dinger gewartet werden müssen und so weiter und so fort. Ob das jetzt wirklich diese Preise am Ende rechtfertigt, das ist ganz, ganz schwer zu beantworten, denn so gut wie kein Anbieter sagt öffentlich, was seine Kosten eigentlich sind für so eine Ladesäule und wie hoch seine Gewinnmarge ist.
Ja, hört sich für mich auch ein bisschen mysteriös an, muss ich ja mal sagen. Okay, aber dann lass uns doch einfach mal rechnen. Wenn ich jetzt also keine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach habe, weil ich das nicht will oder weil ich zum Beispiel in der Stadt in einem Mehrfamilienhaus wohne und öffentlich laden muss, rechnet sich das E-Auto dann überhaupt oder ist es am Ende doch vielleicht teurer als ein Benziner, jetzt so von den reinen Betriebskosten?
Ja, das ist eine Rechnung, die man so einfach am Ende gar nicht aufmachen kann, weil es gibt natürlich ganz, ganz viele Faktoren, die ich einbeziehen muss, wenn ich rausfinden will, ob mein E-Auto günstiger ist als ein Benziner. Eine Frage ist, wann habe ich es denn gekauft? Habe ich noch eine staatliche Förderung mitgenommen? ist ja eine Frage. Mhm. Wie lange halte ich es? Also wie lange besitze ich das Auto? Was kosten Steuern, Versicherungen? Habe ich ja Vorteile beim E-Auto, beim Benziner, zahle ich Steuern? Wie oft muss es in die Reparatur? Wie viele Kilometer fahre ich? Wie hoch ist der Verbrauch? Das ist beim E-Auto ein ganz, ganz spannendes Thema. Ein Kollege von uns, der hat in seiner Familie zwei E-Autos und der erzählt immer gerne, das eine fährt er nicht unter 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer und das andere fährt er durchaus unter 10 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Also das ist schon ein gravierender Unterschied.
10 Kilowattstunden Unterschied, das ist das Doppelte. Hälfte,
ja. Der Stromanbieter Lichtblick. Zusammen mit diesem Statistikportal Statista, die haben mal gerechnet, die haben verglichen einen VW ID.3 verglichen mit einem Benziner mit einem Verbrauch von 6 Litern auf 100 Kilometer. Und die sind dann drauf gekommen, dass diese 100 Kilometer mit dem E-Auto gut 70 Cent teurer sind als mit dem Benziner. Die haben allerdings vorausgesetzt, dass die Aufladung an einer normalen, nicht an einem Schnelllader, an einer normalen öffentlichen Ladensäule passiert, mit den vorhin genannten Durchschnittspreisen.
Also eher teurer, genau.
Genau. Also am Schnelllader wäre es natürlich noch teurer gewesen. Habe ich ewig Zeit und quäle meine Schuko-Steckdose zu Hause und lade da auf. Da wäre es dann 2 Euro günstiger gewesen.
Und habe ein sehr langes Kabel bis runter zum Auto von
große,
der Steckdose.
Große Kabeltrommel und ganz abrollen, sonst glüht die.
Also was können denn E-Autofahrerinnen und Fahrer dann unternehmen, um nicht in Kostenfallen zu tappen? Hast du da noch ein paar Tipps?
Auch wenn es mühsam ist, die App des jeweiligen Anbieters runterladen. Ich kann mir auch eine RFID-Karte, so dieser Chip, den kennen wir vom bargeldlosen Bezahlen, so eine Chipkarte besorgen, mit der ich überall, an allen Ladesäulen bundesweit tanken kann und überall dann auch den gleichen Preis bezahle. Solche Anbieter gibt's, Automobilclubs zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit, da kenne ich zumindest meine Kosten und weiß, was auf mich zukommt. Und ganz grundsätzlich muss ich mal rechnen, wie viele Kilometer fahre ich eigentlich im Jahr? Das kann durchaus Sinn machen, sich vertraglich an einen Anbieter zu binden und dem eine monatliche Grundgebühr zu bezahlen und dann aber eben pro Kilowattstunde sehr viel weniger zu bezahlen.
Okay, also einmal genau angucken. Das kann man ja machen. Aber Markus, ne, der Elefant, der steht die ganze Zeit im Raum. Wir haben ihn noch nicht thematisiert. Mir nützt die tollste RFID-Karte nicht, wenn ich keine Ladesäule finde, die öffentlich zugänglich und frei ist und funktioniert. Also wie sieht's denn jetzt aktuell aus? Gibt's da immer noch so große Probleme oder gibt's endlich genug Ladesäulen?
Du hast aber auch gleich große Ansprüche. Öffentlich zugänglich, nicht besetzt und funktionierend. Gut, gucken wir uns die nackten Zahlen an. Die Bundesnetzagentur, die sagt, Ende vergangenen Jahres hatten wir etwas mehr als 93.000 Normalladepunkte. Ladepunkte, das sind keine Säulen. Säulen haben oft zwei Ladepunkte. Schnellladepunkte kommen dazu, wurden 22.000 gezählt. Und E-Autos, also rein elektrisch betriebene, haben wir so um und bei 1,5 Millionen. So, jetzt kann man mal rechnen und sagen, auf 13 Autos kommt ein Ladepunkt. Es gibt eine aktuelle Studie im Auftrag des Verkehrsministeriums, die sorgt gerade für heftige Diskussionen. Aus der geht nämlich hervor, dass selbst bei einer reduzierten Anzahl angenommener E-Autos auf deutschen Straßen bis 2030 das Ausbautempo deutlich zulegen müsste. Ja, da werden diverse Szenarien angenommen, was die Stromstärke, die Ladegeschwindigkeiten und so weiter und so fort angeht. Und je nach angenommenem Szenario sind bis 2030 zwischen 380 und 680.000 Ladepunkte nötig. Wie gesagt, im Moment sind wir bei knapp über 100.000. Also eine Verdrei- bzw. Versechsfachung in 6 Jahren. Und auch das nochmal spannend, das sind deutlich weniger Ladepunkte, als bislang angedacht waren. Also das Verhältnis von Ladepunkt zu Auto wird sich, wenn diese Studie Realität wird, eher verschlechtern.
Vielleicht brauchen sie dann nicht mehr so lange, um zu laden, weil sich die Technik verbessert hat. Wäre jetzt der optimistische Angang.
Das ist eine der Thesen dahinter.
Und den pessimistischen kennen wir. Oh boy. Markus, vielen Dank für die Information.
Gerne.
Und solange dieser Elefant im Raum da weiter fröhlich rumsteht, fürchte ich, wird sich die Skepsis bei Verbraucherinnen und Verbrauchern weiterhalten. Und sie ist da, wie diese kleine Umfrage des WDR zeigt.
Wenn man nur 600 Kilometer fahren kann, dann muss man schon vorher ziemlich planen.
Genau, das ist ein Stück weit Lotterie, genau, dass man irgendwie zur passenden Zeit an der richtigen Stelle eben eine Zapfsäule bekommt. Und wenn man eben beruflich sein Auto viel nutzen muss, ist es einfach ein Stück weit zu unkalkulierbar aus meiner Sicht.
Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, kurz BDEW, vertritt unter anderem die Ladesäulenbetreiber und hat daher einen, sage ich mal, berufsbedingt optimistischen Blick auf die Lage. Was die aber auch haben, ist ein Marktüberblick. Und die machen Studien und Umfragen zur Ladeinfrastruktur und deren Auslastung. Und Jan Strobel vom BDEW, der sagt hier dem WDR, diese Angst, warten zu müssen an einer besetzten Ladesäule, die sei eigentlich gar nicht begründet.
Wir fragen alle Viertelstunde ab, deutschlandweit, sind sie gerade belegt oder nicht. Da können wir sehen, im Schnitt deutschlandweit sind es immer da um 12,5% aller Ladepunkte, die zeitgleich belegt sind. Manche Städte, da ist die Belegung, das sind dann die Spitzenreiter bei 23%. Das heißt aber auch immer noch sind 77% zeitgleich frei.
Schlange stehen muss man also offenbar in aller Regel nicht. Trotzdem stockt aber der Absatz. Die Leute kaufen momentan kaum E-Autos und das liegt wohl zum einen an diesem Imageproblem, aber eben auch am Preis.
Wir haben jetzt ja den C3 von Citroën. Voll elektrisch im Markt, 23.000 Euro in der Grundausstattung, ist gefeiert worden dafür. Das stimmt auch. Endlich ein bezahlbarer Kleinwagen unter 30.000 Euro. Der Benziner kostet 13.000.
Ob sich da in Sachen Preise aber bald auch mal was ändern kann? In China gibt es ja schon Elektroautos für 10.000 Euro. Darüber haben wir vor nicht allzu langer Zeit auch eine Folge 10 Minuten Wirtschaft gemacht. Hört da doch gern nochmal rein. Da geht es auch um die 1000 Kilometer Batterie, die ist gerade in Entwicklung. Bleibt also gerne mit uns dran. Lasst uns ein Abo da, dann kriegt ihr uns auch täglich aufs Ohr. Und damit haben wir es für heute. Danke fürs Zuhören und bis morgen.